Liebe Freundinnen, liebe Freunde, heute ist Sonntag, der 21. Juli. Wir haben uns versammelt zu einer Vollmondfeier in der Nepal-Pagode im Münchner Westpark. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen zum Thema Karma, Ursache und Wirkung. Und am Anfang möchte ich mal die Frage stellen, wie lange dauert die Tagesschau? Könnte man natürlich sagen, blöde Frage, von 20 Uhr bis 20.15 Uhr sind 15 Minuten. Klar, könnte man sagen. Andererseits, vielleicht wird berichtet in der Tagesschau von einer Revolution in einem fernen Land. Jemand, der dort geflohen ist und bei uns Asyl gefunden hat, hört davon, ist begeistert, rennt auf die Straße und jubelt, trifft Freunde, die auch ausgewandert sind, die feiern den ganzen Abend. Ja, dann hat es eine gewisse Wirkung gehabt. Vielleicht erfahren wir unerfreuliche Nachrichten, machen uns Sorgen, bekommen Angst, können die ganze Nacht nicht schlafen. Wie lange hat die Tagesschau gedauert? Vielleicht wird von einem Missstand berichtet und jemand, der schon länger mit sich ringt und etwas unternehmen will dagegen, bei dem gibt diese eine Tagesschau den Ausschlag. Er sagt, ja, am Montag fange ich an. Am Montag fange ich an und suche Gleichgesinnte und wir werden etwas ändern dran. Es entsteht eine Bewegung, die jahrelang aktiv ist. Wie lange dauert die Tagesschau? Wir haben bei uns eine Kultur in unserem Land, die sehr stark immer versucht, die Substanz zu finden und zu beschreiben und sich ganz darauf konzentriert, so als ob das das Wesentliche wäre. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Buch kaufe über Tiere oder Pflanzen, dann wird da drin sehr viel berichtet, ja, wie die Tiere ausschauen, die Form, die Größe, Farben, ja, vielleicht auch noch, wie sie sich ernähren, ein bisschen was über Verhalten, aber da wird schon dünner. Ne? Es ist ein sehr starker Fokus darauf, auf die Form und auf die, eben auf die Substanz. Ja? Das gleiche ist ein Buch über Blumen oder über Bäume. Auch dort wird es ganz stark betont. Und ja, wir halten das in unserer Kultur offenbar für das Wichtige. Natürlich könnte man sich auch für andere Dinge interessieren. Man könnte sich dafür interessieren, wie zum Beispiel so Pflanzgemeinschaften wie hier, zum Beispiel dieser Wald hier um die Pagode, wie die eigentlich zusammenleben und zusammenarbeiten. Wie gewisse Pflanzen Nährstoffe im Boden abgeben, die andere wieder brauchen. Ja, so wie wir Menschen Sauerstoff atmen und Kohlendioxid erzeugen und die Pflanzen Kohlendioxid aufnehmen und Sauerstoff erzeugen, so gibt es ja auch diese Wirkbeziehung genauso bei Pflanzen, über die Erde. Ne? Die geben eben dann Nährstoff in die Erde ab, wie die Pflanzen sich gegenseitig unterstützen und natürlich auch drängeln. Auch das tun sie, das sehe ich in meinem Garten, dass sie schon die Büsche mitunter da auch um Platz raufen. Ne? Aber dass auch viele einander schützen. Die Farne gedeihen besser im Schatten als in der Sonne. Die freuen sich jetzt über einen Busch, der davor wächst. Das heißt also, zwischen den, ja, und diese Denkweise, dass wir diese Wirkbeziehungen, die zwischen den vielen, vielen Arten, Tieren und Pflanzen existieren, dass wir die anschauen, ist eigentlich eine sehr junge Entwicklung im Rahmen der Ökologie. Ja, im Rahmen, wenn wir von Biotop reden, dann ist das so ein modernes Wort, was eben verstanden hat, dass die Arten alleine an dieser Stelle gar nicht existieren könnten, sondern nur existieren können, weil die anderen Arten auch da sind und auf ihre Weise existieren. Und deswegen kann die eine auch existieren. Und die eine trägt einen Beitrag für die anderen. Ja, also diese Beziehungen, die da existieren, diese vielfältigen Beziehungen zwischen, in dem Fall jetzt Tieren und Pflanzen, ist etwas, was wir erst in junger Zeit beachten. Weil wir offenbar historisch gesehen diese Substanzgeschichten, das, was man anfassen kann, ja, was man sehen kann, diese einfachen Dinge, für viel wichtiger gehalten haben. Und wenn wir uns jetzt überlegen, ja, was hat das jetzt mit uns zu tun? Ja, einen ganzen Haufen. Wenn wir über uns sprechen oder über uns nachdenken, dann denken wir ja auch genau in diesen Kategorien. Ja, wir überlegen uns, wie wir aussehen. Wir überlegen uns, was wir haben. Wir überlegen uns, was für einen Eindruck wir machen. Wir überlegen uns, was für einen Einfluss wir haben. Ja, wir überlegen uns all diese Dinge, denken an diese Dinge, glauben, dass sie wichtig wären, sind aber alles, so wichtig sie uns vorkommen, Dinge, die allerhöchstens bis zu unserem Tod unser Eigentum sind. Dann spätestens geben wir alles ab. Viele Dinge verlieren wir aber auch schon vorher, sind nur kurzfristig unser Besitz. Der Buddha hat deswegen gesagt, unser einzig wahrer Besitz ist unser Karma. Unsere Gedanken, unsere Worte und unsere Handlungen. Das ist Karma. Erstmal als Wirkung, was wir machen, was wir in die Welt bringen. Gedanken, Worte und Taten. Und der Buddha sagt, das ist unser einziger Besitz. Er will unseren Fokus auf diesen Punkt legen. Weg von den anderen Dingen. Ja, ich habe ja viele Beispiele genannt, ja, von unserem Besitz, von unserem Aussehen und all diesen Dingen. Und unsere Fähigkeiten, auch das, ne, wie viel investieren wir, wie viel Zeit investieren wir, um unsere Fähigkeiten zu entwickeln, um das noch zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln und all diese Dinge. Und doch, sie sind sehr, sehr vergänglich. Sehr vergänglich. Während unser Karma immer mit uns verbunden bleibt wird. Unser Karma bringen wir in die Welt und es wirkt. Es geht weiter. Es kann sich verlaufen, sage ich mal, dünner werden, aber es kann sich auch steigern, wie eine Lawine. Ein Tritt, ein bisschen Schnee rutscht, immer mehr rutscht, immer mehr geschieht. Ne? Und so können wir auch mit unseren Taten, auch mit unserem Karma, auch sehr starke Wirkungen setzen und manchmal nur kleine Wirkungen. Manchmal fragen wir uns, was ist der Sinn des Lebens? In gewissem Sinne könnte man sagen, eine gute Frage. Aber die Frage, sie klingt so ein bisschen, ja, als ob es da so einen geheimen Plan gäbe, ja, für uns. So ein, der ist jetzt verdeckt und unsere Aufgabe ist es jetzt, rauszufinden, was wir eigentlich tun sollen und es dann umsetzen. So sieht der Buddha das nicht. Ich möchte zurückfragen, was willst du eigentlich mit deinem Leben tun? Was willst du mit deinen Fähigkeiten machen? Wir sind in diese Welt gekommen. Wir haben unseren Geist, wir haben unsere Arme, wir haben unsere Beine. Was machen wir eigentlich damit? Was wollen wir damit machen? Wir haben viel Freiheit. Als Menschen haben wir viel Freiheit. Wir sind nicht wie eine Blume, die im Grunde ihren vorgegebenen Plan lebt. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir können zum Guten und zum Schlechten wirken, wir können eigensinnig sein, wir können ans Gemeinwohl denken, wir können dieses fördern oder jenes fördern. Was wollen wir tun? Und das ist unsere Verantwortung. Das ist unsere Verantwortung. Und das ist unser Karma, was wir erzeugen. In welche Richtung bewegen wir uns? Und dieses Karma ist eine wichtige Einsicht des Buddha. Hat man früher ja gedacht, Karma wirkt sich erst im nächsten Leben aus. Die ursprüngliche indische Ansicht war ja die, man durch alle Gedanken, Worte und Handlungen erzeugt man im Laufe eines Lebens Karma, das wird alles aufakkumuliert und wenn man dann stirbt, entscheidet dann dieses Karma über die Wiedergeburt. Das war die altindische Vorstellung. Und eine ganz wesentliche Einsicht des Buddha in der Nacht der Erleuchtung war die, dass das mit dem Karma grundsätzlich schon wichtig ist, aber dass es sich schon im jetzigen Leben auswirkt. Nicht erst im nächsten. Es wirkt sich gleich aus. Es wirkt sich ganz wesentlich aus auf all das, auf unser Leben, wie wir uns fühlen, wie wir uns entwickeln, wie es uns geht, was uns zustößt, wie wir es aufnehmen. Dieses Karma schaffen wir uns es selber in unserem Leben. Ja, gutes Karma schaffen heißt also, sein Interesse, seine Ausrichtung legen nicht auf praktisch die eigennützigen Dinge, sondern auf das Gemeinwohl, sage ich jetzt mal, ganz pauschal. Und das klingt jetzt so ein bisschen, ja, der predigt den Altruismus und ist gegen Egoismus und so, aber da ist noch was ganz Wichtiges beim Karma zu verstehen. Wir sind im Westen ein bisschen geprägt auch von dieser Begeisterung nach diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und wir haben noch ein zweites Problem. Wir neigen dazu zu sehen, das, was des einen Gewinn ist, ist des anderen Verlust. Ja? Das, was des einen Verlust ist, ist des anderen Gewinn. Und das Schlimme an dieser Denkweise ist, dass die meisten unserer Spiele dieses Denken auch fördern. Ja? Die meisten Spiele sind sogenannte Nullsummenspiele. Ja, das klingt jetzt sehr theoretisch, aber es ist ganz einfach. Zum Beispiel Schach. Wenn ich einen guten Zug mache, dann ist dieser Zug schlecht für den anderen. Das kann nicht anders sein. Wenn ich einen schlechten Zug mache, ist der gut für den anderen. Das kann nicht anders sein. Und genauso ist es aus der Sicht des anderen. Das nennt man ein Nullsummenspiel. Es gibt nur Verlust für den einen und der ist Gewinn für den anderen. Im Schach ist es so. Definitiv. Ist beim Pokern genauso. Das Geld, was man am Pokertisch gewinnt, haben die anderen verloren. Das Geld, was ich verliere, gewinnen die anderen. Ist ganz klar. Das stimmt bis auf den letzten Cent. Das ist ein Nullsummenspiel. Und die meisten Spiele, die wir haben, haben diesen Charakter. Ja? Und wir neigen dazu, das einfach so zu nehmen, als ob das Leben so wäre. Aber die wichtige Einsicht ist die, das Leben ist kein Nullsummenspiel. Es ist sogar eher umgekehrt und da kommen wir wieder auf Karma zurück. Wenn ich Gutes in die Welt bringe, wenn ich mich bemühe, Situationen zum Positiven zu wenden, wird das positiv auf mich zurückfallen. Genauso wenn ich Schlechtes in die Welt setze. Und ich denke jetzt beim Guten in die Welt setzen und beim fürs Gemeinwohl denken, denke ich gar nicht so an besondere Dinge. Wir müssen nicht alle jetzt nach Afrika gehen und Kinder vor dem Verhungern retten oder impfen oder irgendetwas machen, sondern es geht darum, die Spielräume, die man hat, die Möglichkeiten, die wir haben, auch wirklich zu nutzen. einfach zu sehen, was kann ich tun in meiner speziellen Situation. Nicht einfach sagen, ja, was kann ich tun, ich sitze an der Kasse im Supermarkt, alles ist vorgegeben, genau Regeln, so geht's. Stimmt nicht. Wenn ich an der Kasse sitze, kommuniziere ich mit den Kunden. Natürlich ist das kein Plausch. Das ist wahrscheinlich nur guten Tag und auf Wiedersehen. Aber glaubt mir, mit guten Tag und auf Wiedersehen können wir so viel rüberbringen. Das glaubt ihr gar nicht. Wir können, Sprache transportiert so viel, wenn wir wirklich dabei sind und wir es hören, ja. Transportiert so viel. Wir können unsere ganze Stimmung, unser ganzes Wohlwollen oder unsere ganze Ablehnung und unsere ganze schlechte Laune in diesen wenigen Wörtern transportieren. Mit rüberbringen. Wie aufmoduliert beim Radio. Ne? Mit rüberbringen. Ja, und wenn wir eben eine gute Stimmung kultivieren, eine positive Grundhaltung zu den Kunden. Dankbarkeit war gestern ein großes Thema beim Vortrag von Ilona. Dankbarkeit dafür, diese Kunden, die kommen, sind ja eine der Bedingungen für den Erhalt dieses Arbeitsplatzes. Eine wichtige. Es ist sehr naheliegend, Dankbarkeit zu empfinden. Und diese Dankbarkeit, wenn wir die empfinden, werden wir die auch mit diesen wenigen dürren Worten wie guten Tag und auf Wiederschauen transportieren können. Und das macht den Unterschied. Das macht einen Unterschied. Viele, viele Kunden an einem Tag. Manche werden es nicht aufnehmen, das ist klar. Das ist nicht unsere Verantwortung, was die anderen damit machen. Manche sind in Gedanken, die haben die Ohrenstöpsel drin. Klar, okay. Das ist denen ihre Verantwortung. Aber viele werden es mitbekommen. Viele werden es spüren. Und werden davon profitieren. Wir leisten damit einen Beitrag, dass wir uns wohlfühlen in dieser Stadt. Das ist eine angenehme Stadt. Das ist eine Stadt, in der man gerne lebt. Das ist jetzt ein Beispiel. Wir sollen nicht denken, wenn wir verkaufen ist nichts Gutes, den Leuten Dinge aufs Auge drücken. Ja, müssen wir den Leuten Dinge aufs Auge drücken? Ich meine, was ist unsere Haltung beim Verkaufen, im Verkaufsprozess? Ja, wir versuchen, einen Kunden zu beraten, dass er das bestgeeignete Produkt bekommt für sein Bedürfnis. Und dann leisten wir einen Beitrag zum Gemeinwohl. Wir schützen ihn davor, dass er die schlechteren Produkte der Konkurrenz oder schlechter geeigneten Produkte kauft. Es ist okay. Der Lackmustest ist natürlich dann, wenn unser Produkt nicht so gut geeignet ist, ob wir das dann auch wirklich noch fair beraten können oder ob wir es aufs Auge drücken. Klar, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied, aber das ist unsere Freiheit. Das ist unsere Freiheit. Und unsere Einstellung zu dem Ganzen, die sich da ausdrückt. Und dieses Lebensgefühl, und dabei entsteht ein Lebensgefühl, dabei entsteht ein anderes, ein freies Lebensgefühl. Das wirkt sich positiv, es ist für uns eine Erleichterung. Wir werden das spüren schon nach wenigen Wochen, wenn wir da unsere Einstellung in diesen Dingen ändern, wenn wir mit dieser neuen Einstellung den Kunden begegnen, in dem Fall waren es beides jetzt Kunden, den Kunden begegnen, werden wir spüren, wie das Leben leichter wird und wie wir uns wohler fühlen. In dem Fall bei der Arbeit. Das gilt natürlich auch in allen möglichen anderen Kommunikationen. Und das wird sich auswirken. In dem Zusammenhang möchte ich verweisen auf eine andere ganz wesentliche Einsicht des Buddha, um das ein bisschen transparenter einfach zu machen jetzt. Ne? Das ist so ein bisschen so dahin behauptet einfach. Die andere wesentliche Einsicht des Buddha aus der Nacht der Erleuchtung sind ja die vier edlen Wahrheiten. Und in den vier edlen Wahrheiten ist ja der Buddha ausgegangen von der Frage, warum leiden wir? Ja, oder was können wir machen, um in dieser Welt zu leben, ohne zu leiden. Was können wir machen? Da war der nächste Schritt, hat sich überlegt, woher kommt das Leiden? Und die Einsicht war, das Leiden kommt von den negativen Emotionen. Und er hat es dann später zurückgeführt, im Grunde auf die drei Wurzelgifte, Gier, Hass und Verblendung. Das ist dann immer die Formel, die in vielen, vielen Lehrreden vorkommt. Gier, Hass und Verblendung. Das sind jetzt ein bisschen harte Worte, die es uns vielleicht ein bisschen schwer machen, ihn zu verstehen. Im Grunde meint er aber bei Gier all unser Verlangen, unser Sehnen, all unser Wollen, was wir für eben haben wollen für uns, was wir begehren. Und Hass ist eigentlich die symmetrische Variante, ist fast das Gleiche. Damit meint er all die Abwehrreflexe. Also, was wir eben nicht wollen. Ja, was nicht kommen soll. Was uns nicht geschehen soll im Leben. Und der dritte Block ist eben dann diese Verblendung oder Unwissenheit, wird verschiedentlich, verschieden übersetzt. Das kann man aber auch verstehen sozusagen als die noch tiefere Ebene, aus der eben, weil eben unsere Einsicht nicht tief genug ist, deswegen entstehen immer wieder Gier und Hass. Und aus Gier und Hass die ganzen negativen Emotionen. Ja? Das ist die ganz, ganz wichtige Einsicht vom Buddha aus der Nacht der Erleuchtung und ein Kernpunkt der ganzen Lehre, die er die späteren 40 Jahre gebracht hat. Und es lohnt sich sehr, sich das plastisch jedes Mal, wenn man es bei sich erlebt, irgendein negatives Gefühl, ganz egal, ob jetzt, sage ich mal, Ärger oder Wut oder Enttäuschung, dann lohnt es sich, diesen Dingen nachzuspüren, was eigentlich jetzt dahinter war. Was ist eigentlich passiert? Und wir werden immer wieder sehen, wie der Ärger, ja, eben zum Beispiel der Ärger, aus einer dieser beiden Quellen gespeist wird. Ja, wir haben etwas unbedingt haben wollen und jetzt sehen wir kriegen es nicht. Darüber kann man sich ärgern. Wird man sich ärgern. Völlig klar. Oder wir lehnen etwas ab und kriegen es trotzdem. Ärgerlich. Oder erzeugt Wut. Ganz klar. Es gibt also, wir reagieren, die intensiven Emotionen kommen alle aus dieser Ecke, dass wir als Vorbereitung sozusagen uns vorgestellt haben, dass wir etwas dringend brauchen oder dringend ablehnen. Weil wir geglaubt haben, wir brauchen das für unser Glück. Dann geht's uns gut. Ja, und dann ist es natürlich schlecht, wenn es nicht passiert. Wenn wir drauf kommen, nee, das wird nichts. Wir kriegen es nicht oder wir bekommen das, was wir nicht wollen. Und das tut dann weh. Jedes Mal. Und die Frage ist ja, die Gretchenfrage sozusagen des Ganzen ist ja, wie kommen wir da raus? Ja, weil es ist ja, im Grunde ist es ja so, dafür braucht sich jetzt niemand schämen, wir sind ja alle so. Das war vor 2500 Jahren so beim Buddha in Indien und es ist heute so, dass wir alle so ins Leben gehen und uns viele Vorstellungen machen, was wir brauchen, um glücklich zu sein, was wir auf keinen Fall haben können, weil es nämlich das Glück verhindert und so weiter und so fort. Das ist ja völlig normal, das haben wir ja alle. So kommen wir ins Leben. Gut, dafür braucht sich niemand genieren. Aber die Gretchenfrage ist jetzt, wie kommen wir da raus? Wie kommen wir da raus? Und jetzt kommt der Rückschluss wieder zum Karma. Das Wesentliche ist, wir müssen unser Denken einfach umstellen. Wir müssen einfach aufhören, immer zu kreisen um das, was wir glauben, was wichtig wäre für uns, um das, was wir glauben, was auf keinen Fall da sein darf, sondern uns einfach interessieren für andere Dinge. Nämlich zum Beispiel für die Frage, was kann ich eigentlich tun? ich an dieser Stelle mit diesen Fähigkeiten, die ich nun mal gerade habe, was kann ich tun, um auf die Welt ein bisschen schöner zu machen, ein bisschen besser zu machen. Nicht viel, aber ein bisschen, was halt gerade geht. Dann kommen wir auf eine ganz andere Schiene. Unser Denken kommt auf eine ganz andere Schiene. Und es ist nun mal so, dass all unsere Gedanken, dass das, was wir denken, sozusagen diese Hirnregionen, um die Gedanken kreisen, einfach stärken. Das heißt also, dieses Verlangen und dieses Ablehnen wird stärker in dem Maße, wie wir darüber nachdenken. Ja, egal in welcher Variante, ja, ob wir dagegen arbeiten oder ob wir das unterstützen oder uns überlegen, wie kriegen wir es jetzt doch, ne? Und wie verhindern wir das. Diese Gedanken stärken sozusagen diese Verstrickung. Stärken diese Verstrickung. Deswegen, es ist ja auch so ein bisschen, es gibt ja diese Redewendung mit den, na gut, lassen wir das jetzt weg, das ist vielleicht nicht so gut. aber wir, jedes Nachdenken über diese sogenannten Bedürfnisse, über das, was wir wollen, stärkt das Bedürfnis. Und das Einzige, und im Grunde, es ist auch schwer, es gibt da keine Art des Denkens, was es schwächt. Ja? Möchte ich jetzt einfach mal so pauschal behaupten. Ne? Das, es gibt nur die Möglichkeit, etwas anderes zu denken und etwas anderes zu stärken. Und das wird dann stärker. Das wird aufgepäppelt. Zum Beispiel das Denken ans Gemeinwohl. Das Denken an die anderen. Das können wir stärken, das können wir aufpäppeln. Und das andere, ja, das wird halt so, das Alter so ein bisschen schwächer. Ja? Von ganz alleine. Ganz automatisch. Wir kämpfen nicht dagegen. Wir wollen überhaupt nicht kämpfen. Ja? Und wir stärken das Gute. Dieses andere Denken. Und ist ein sich selbst verstärkender Prozess. Das ist das Schöne. Ja? Wir fangen sozusagen ganz leicht an. So wie man mit dem Fahrrad eine Kurve fährt. Ne? Man reißt ja nicht den Lenker rum. Ne? Ja? Das fliegt man gleich hin. Man legt sich ein bisschen in die Kurve. Ein kleines bisschen. Den Lenker ein kleines bisschen, ein bisschen stärker, den Oberkörper ein bisschen stärker, den Lenker und schon eine 90-Grad-Kurve gemacht. Beginnt aber mit einer ganz kleinen Biegung. Und so geht es auch in diesen geistigen Dingen. Wichtig ist, diese Kurve zu beginnen, diese Kurve zu kratzen, anzufangen, das Denken mehr in eine andere Richtung zu lenken. Sich weniger dafür zu interessieren über die Dinge, die notwendig sind, wie zum Beispiel, dass der Nachbar ruhig ist oder diese Dinge, ja? Habe ich schon oft genug gesprochen. Einfach weniger drüber nachdenken über das, mehr drüber nachdenken, was kann ich tun? Was will ich in die Welt setzen? Was soll mein Karma sein? Was soll mit mir verbunden sein? Was kann ich beitragen? Und ja, und dann verändert sich etwas. Ne? Dann wird gewisses Denken stärker und anderes schwächer. Und letztlich möchte ich sogar so weit gehen, dass das gar nicht anders geht, wenn wir wirklich den Pfad des Buddha gehen wollen. Es geht nicht wirklich anders. Es gibt ja noch diesen anderen schwierigen Begriff des Nicht-Selbst und, oder wie man manchmal sagt, das Ich loslassen. Ja, aber was ist das? Das Ich ist nur eine Vorstellung. Das Ich ist nur eine Vorstellung, die genährt wird von den Gedanken, die um das Ich kreisen. Die können wir stärken oder wir können sie auslaufen lassen, ausschwingen lassen. Das ist so, man kann das nicht bekämpfen oder nicht dagegen arbeiten oder nicht los. Man kann es nur ausschwingen lassen. Das ist so, wie wenn man in der Badewanne sitzt und sich denkt, das Wasser ist so unruhig, ich will, dass es ruhig ist. Es gibt keine Bewegung, das Wasser ruhig zu machen in der Badewanne. Ne? Oder? Das werdet ihr nicht schaffen. Es gibt nur eine Lösung. Einmal eine Weile stillzuhalten. Dann wird das Wasser von alleine ruhig. So, und so ist es eben auch mit, ich sage mal, diesem Kernproblem, mit unserer Ich-Vorstellung und den daran verbundenen Vorstellungen, was wir alles brauchen, uns einbilden, was wir brauchen, um glücklich zu sein. Wenn wir unseren Blick nach außen wenden, auf das, was wir tun können, auf das, was wir machen können, zum Gemeinwohl im weitesten Sinne, dann beruhigt sich das. Gut, zu guter Letzt möchte ich natürlich sagen, das ist natürlich jetzt nur einen Teil des Ganzen, das ist klar, ich habe jetzt einen Schnitt aus dem Buddhismus rausgezogen. Es gibt noch andere Ansätze, die ich jetzt ganz kurz nebenbei noch dahinstellen möchte. Ist natürlich so, eine andere Variante ist, also wir haben ja gestern viel gehört über Selbstliebe und sich um sich selbst kümmern. Das ist schon in gewissem Umfang notwendig, aber da muss man aufpassen, nicht in dem Sinne, was brauche ich, um glücklich zu werden, sondern wir müssen uns ein bisschen um die Gesundheit im weitesten Sinne kümmern. Ja, es ist klar, wir müssen uns stärken auch. Ja? Wir müssen schauen, dass wir auch stabil sind. Ja, und ich sage mal gesund im weitesten Sinne, ein bisschen körperlich, ein bisschen geistig und so, ein bisschen in diese Richtung gehen, um eine Stabilität, eine Grundlage zu haben. Ne? Das ist schon richtig, das will ich damit nicht mindern durch meinen heutigen Vortrag. Ne? Aber das ist mehr eine Grundlage, die wir schaffen. Und in dem Rahmen müssen wir uns natürlich auch auseinandersetzen, mit was wir ja viel bei Thay hören und viel lernen, mit alten Verletzungen. Wir haben jetzt das Buch gelesen, Versöhnung mit dem inneren Kind. Ja? Und all diese Dinge, die sind als Grundlage ganz wichtig. Und natürlich möchte ich nicht auch wegdiskutieren, dass es natürlich noch einen anderen Ansatz gibt, sich ein bisschen zu lösen von diesem ich-bezogenen Denken. Und der ist einfach, einmal eine Zeit lang nicht zu denken. Einfach mal aufzuhören zu denken. Und das ist eine weitere klassische Variante, ja, die schon sozusagen dann erst das ganze Bild gibt, will ich hier nur erwähnen. Ich werde nachher kurz vor der Gehmeditation noch ein paar Gedanken machen. Das passt zur Gehmeditation. Ja? Da brauchen wir nicht nachdenken. So. Und da tun wir einfach nur spüren statt denken. Das wird unser Motto sein. Spüren den Atem, die Füße, die Luft, vielleicht die Schnaken, die Stechmücken. Sehen, die ganzen Eindrücke, die vielen Büsche, Bäume, werden blühende Blumen sehen. Einfach aufnehmen und nichts dabei denken. Gar nichts. Wir brauchen gar nichts dabei denken. Es gibt gar nichts zu denken. Einfach gehen. Gehen, genießen, sein. Sehr erholsam für den Geist, sehr wohltuend. Es ist eine andere Säule unserer Praxis. Ja? Und ich würde es auch so stehen lassen wollen, als Säulen, als mehrere Säulen. Wir brauchen schon all diese Übungen. Ja? Wir brauchen sie alle. Wir müssen es auch lernen, unseren Geist ruhig werden zu lassen, dass er sich einmal erholen kann. Und wir brauchen das, dass wir die Energie, die wir haben und die wir ja auch umsetzen wollen, eben in die richtigen Bahnen lenken. Und das war heute das Thema. In die richtige Bahn lenken für ein gutes Karma, für das Gemeinwohl, für das große Ganze. Und bei uns ist das ein ganz wesentlicher Pfeiler der Praxis. Und wer jetzt im Detail wissen will, wie man das macht, der liest die 5 Achtsamkeitsübungen. Ja? Es war jetzt mal ganz anders erklärt, aber am Schluss kommt es wieder raus. Die 5 Achtsamkeitsübungen zeigen uns ganz klar 5 verschiedene Übungsfelder, wo wir eben in diesem Sinne für das Gemeinwohl aktiv werden können, wie ich das jetzt hier gesagt habe. Das ist kein Widerspruch, sondern ganz anders mal gesagt. Aber man muss es ja auch mal anders sagen. Weil wenn ich es genauso sagen würde wie der Thay, dann hätte das... Das habt ihr ja schon, ne? Das kennt ihr ja schon, ne? Könnt ihr euch anschauen auf DVD und lesen. Darum wollte ich es mal ganz anders sagen, ne? Aber es ist definitiv kein Widerspruch, ne? Sondern es ist nur mal ganz anders gesagt, ne? Und die 5 Achtsamkeitsübungen sind eine schöne liebevolle, klare Formulierung, wie wir uns ausrichten können. Für ein gutes Karma, für eine bessere Welt. Und, um auf das Nullsummenspiel zurückzukommen, für ein besseres Leben für uns, leicht, fröhlich, heiter.